Ich würde meine Predigt heute gerne mit Weihnachten anfangen. Ja, kein Witz. Und zwar, ihr wisst ja, dass man gemeinhin Weihnachten das Fest der Liebe nennt. Mir fehlt da immer der entscheidende Zusatz, das Fest der Liebe Gottes. Aber das nur nebenbei. Und ich finde, die Art, wie wir Weihnachten feiern, die macht es irgendwie leicht, auf diese Idee mit dem Fest der Liebe zu kommen. Da geht es viel um Gemütlichkeit, da geht es viel um Gemeinschaft, um Besinnlichkeit, um Wärme und da kommt ja auch viel dieses Thema vor, Licht in der Dunkelheit und so. Also irgendwie kommt man da schon eher drauf. Wie ist es allerdings an dem Tag, den wir heute feiern, Karfreitag? Nach dem, was ich so mitgekriegt habe, ist Karfreitag, glaube ich, manchmal so ein bisschen stiefmütterlich. Viele weltliche Zeitgenossen regen sich, glaube ich, eher auf, hä, wieso darf ich da nicht tanzen gehen? Und auch unter Christen ist das so ein bisschen so ein ambivalenter Tag. Viele haben den so als einen Tag kennengelernt, wo irgendwie verordnete depressive Stimmung dran ist. Ein Tag der langen Gesichter, in manchen Gemeinden noch verstärkt durch Gottesdienste, die so die Stimmung einer ganz furchtbar tragischen Beerdigung haben. Da steckt natürlich ein Kern Wahrheit drin. Es ist natürlich ein ernster Tag. Wir gedenken des Todes Jesu und das ist jetzt natürlich kein Happy-Clappy-Tag und so, ja. Aber ich finde, da tut man dem Karfreitag so ein bisschen Unrecht mit. Manche, auch in unserer Gemeinde, weiß ich, würden sogar so weit gehen zu sagen, wieso feiern wir denn Karfreitag überhaupt noch? Wir wissen doch schon, dass Jesus auferstanden ist, wir wissen doch schon, wie die Geschichte ausgeht, also wozu noch? Ich möchte dagegen halten, dass es neben Weihnachten noch ein zweites Fest der Liebe Gottes gibt, und zwar genau heute, Karfreitag. Und ich möchte euch heute mal mit auf so eine kleine Reise nehmen durch die Bibel und euch diesen Tag gerne nochmal ans Herz legen. Und ich hoffe, dass wenn ich zu Ende gepredigt habe, dass ihr versteht, warum das heute ein, ja, ernster Tag ist, aber gleichzeitig auch ein wunderschöner Tag, der uns näher zu unserem Herrn hinzuzieht. Ich möchte uns gern den Predigttext vorlesen, Markus 15, 33 bis 39, ist auch nochmal die Szene mit dem Tod Jesu. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Elohi, Elohi, lema sabachthani. Es bedeutet übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft den Propheten Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der römische Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Schauen wir uns noch mal ein paar Details an. Wie wir eben schon gehört haben, tritt zur Zeit von Jesu Tod eine Finsternis ein über das ganze Land. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Ich habe erstmal an 2. Mose gedacht, ne, die 10 Plagen über Ägypten. Eine dieser Plagen ist Finsternis über das ganze Land Ägypten, gefolgt von der letzten Plage, der Tod der erstgeborenen Söhne. Da dachte ich so, das ist vielleicht irgendeine Querverbindung. Bin ich jetzt nicht drauf gekommen, kann sein. Nehmt es einfach mal mit. Dann habe ich aber an alte alttestamentliche Prophezeiungen gedacht, die davon sprechen, dass eine Finsternis hereinbrechen wird, wenn Gott Gericht hält über das Volk Israel. Zum Beispiel Jesaja 13 oder auch Amos 8, ich lese euch die Stelle mal vor. An jenem Tag, wo Gott Gericht hält, wird es geschehen, spricht der Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Und ich mache es wie bei der Trauer um den einzigen Sohn und das Ende davon wie einen bitteren Tag. Im Nachhinein durch die neutestamentliche Brille gelesen, denkt man so, okay, irgendwie hat Gott das schon so hineingewoben in die Schrift und was hier bei Jesu Tod passiert, ist ein Konzentrationspunkt, wo verschiedene Prophezeiungen auch zusammenlaufen. Gucken wir mal weiter. Psalm 22. Jesus betet diesen Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit beginnt Psalm 22. Seine Spötter, die hier am Kreuz stehen, zitieren noch einen weiteren Vers. Also traditionell nimmt man an, dass Jesus diesen ganzen Psalm am Kreuz gebetet hat. Und ich lege euch sehr ans Herz, den mal zu lesen. Es ist wirklich wie eine 1:1 Vorabbildung des Todes Jesu, die sich hier exakt erfüllt hat. Und Jesus verkündigt sozusagen am Kreuz die Wahrheit dieses Wortes Gottes und macht es zugleich zu seinem eigenen Schmerzensruf, zu seinem eigenen Gebet an seinen Vater im Himmel. Dann ist hier diese Stelle mit dem Weinessig. Da kommt ein Typ herbei, der hat einen Schwamm auf einen Stock gespießt und der Schwamm ist mit Weinessig getränkt und Jesus soll davon trinken. Da kenne ich verschiedene Auslegungen zu. Die einen sagen, na, das ist eine zusätzliche Quälerei, dieses bittere Zeug. Das soll Jesus noch weiter foltern, wo er sowieso schon körperliche Leiden ohne Ende hat. Die anderen sagen, das war ein Betäubungsmittel, dass es Jesus etwas erträglicher machen sollte. Wissen wir nicht genau, aber so die Möglichkeiten gibt es. Dann finde ich auch spannend, die fangen hier auf einmal an, vom Propheten Elia zu sprechen. Die Leute stehen am Kreuz und wollen sehen, ob Elia kommt. Das versteht man erstmal nicht so richtig. Was hat das damit zu tun? Es ist so, dass es im Judentum die Erwartung gibt, bevor der Messias kommt, tritt der Prophet Elia nochmal auf. Das ist tatsächlich sogar in der Bibel angekündigt. Ich glaube, beim Propheten Malachi steht es. Bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dann wird Elia auftreten. Und das hat sich im Neuen Testament zweifach mindestens erfüllt. Erstens sagt Jesus, Johannes der Täufer ist mir vorausgegangen, hat mir den Weg bereitet, mich angekündigt und er ist dieser Elia. Aber auch noch eine zweite Begebenheit, fällt ihr euch ein? Genau, auf dem Berg der Verklärung ist Elia zusammen mit Mose erschienen und wortwörtlich so noch einmal gekommen. Ich möchte mit euch heute besonders auf ein Detail dieses Textes schauen, nämlich der Vorhang im Tempel. Einige hundert Meter von der Stelle, wo Jesus gekreuzigt wird, im Tempel oben auf dem Berg, da zerreißt der Vorhang im Inneren, da wo Jesus stirbt. Ich finde es spannend mal zu fragen, woher wussten die Autoren der Evangelien das? Das ist ein schwer zugänglicher Ort, wo nur sehr wenige Leute Zugang hatten, also vor allen Dingen die Priester. Vielleicht über Matthäus, der ist ja Levit gewesen, also einer von dem Volksstamm, der im Tempel diente, keine Ahnung. Spannend finde ich auf jeden Fall, der Vorhang riss von oben nach unten. Also stellt euch bitte nicht so ein Ding hier vor, so knapp 2 Meter, sondern der Tempel in Jerusalem war ein hohes Gebäude, es war eine sehr hohe Halle und entsprechend ein sehr großer Vorhang. Das deutet für mich darauf hin, dass es ein Wunder ist. Wenn ein Mensch diesen Vorhang hätte zerreißen wollen, hätte er unten angepackt und dann von unten nach oben durchgerissen. Aber wenn es von oben nach unten reißt, ist das ein Zeichen dafür, dass es hier Gottes Eingriff ist, dass das geschieht. Warum? Einmal dachte ich, man kann es als eine Trauergeste Gottes verstehen. Ihr kennt, dass das in der biblischen Kultur oft so ist, dass Menschen als Ausdruck von sehr starken Gefühlen, sei es Wut oder Trauer, sich die Kleider einreißen. Und ein findiger Bibelausleger sagt hier, es ist Gott der Vater, der hier sozusagen seine Kleidung vor Trauer zerreißt über den Tod seines Sohnes. Und die andere Auslegung, die ich euch heute besonders nahelegen möchte, ist, der zerrissene Vorhang bedeutet, der Zugang zu Gott dem Vater ist frei durch Jesus Christus. Und dem wollen wir heute mal ein bisschen nachgehen. Was hat es mit diesem Vorhang auf sich? Wir spulen noch mal viele Jahrhunderte zurück in der Bibel und gucken uns das Heiligtum an. Israel ist gerade frisch aus der Sklaverei in Ägypten geführt worden. Gott führt das Volk in einen Bund mit sich, schenkt dem Volk die Freiheit, sein Volk zu sein. Und Gott gibt Mose die Anweisung, ein tragbares Heiligtum zu bauen, einen mobilen Tempel sozusagen, der die Israeliten durch die Wüste begleiten soll. Und so ein Bild oder sowas Ähnliches habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ne? Ein Zelt umringt von einem Hof, Und dann diese lichte Wolkensäule, die da herunterkommt, im Judentum nennt man das die sogenannte Shechinah, also die sichtbare, die physisch wahrnehmbare Manifestation Gottes. Also überall da, wo man Gott sozusagen physikalisch wahrnehmen kann, ist die Shechinah oder die Herrlichkeit Gottes, würden wir vielleicht sagen. Jetzt ist es so, ihr wisst, Gott ist allgegenwärtig, er ist überall zugleich, das glauben wir. Aber es gibt immer wieder so bestimmte Konzentrationspunkte, wo Gott auf eine ganz besonders dichte Weise anwesend ist. Und das war damals vor allen Dingen diese Stiftshütte oder Zelt der Begegnung, nennt man es auch. Da war im alten Israel der Ort schlechthin, wo Gott erschien, wo Gott anwesend war. Der Nachfolger dieser Stiftshütte, wisst ihr, das ist der Tempel in Jerusalem. Es gab einen ersten Tempel zur Zeit von König Salomo, zur Zeit von Jesus stand der zweite Tempel. Also nochmal um einiges größer, auch nochmal einiges anderes im Aufbau, aber vom Grundgedanken her dasselbe. Es gab im Tempel das Heiligtum, also sozusagen könnte man vielleicht ausdrücken einen Vorraum, und ganz hinten drin das Allerheiligste. Das war ein abgeschlossener Raum, der durch einen Vorhang abgetrennt worden ist. Und in diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade. Ein kostbarer Behälter aus den edelsten Materialien, Akazienholz, Gold und so. Und das war zum einen ein Behältnis, wo die 10 Gebote aufbewahrt wurden und noch andere Gegenstände. Aber vor allen Dingen war das der Punkt, wo Gott anwesend war. Gott hat gesagt, obendrauf, wo diese Engelsskulpturen sind, wo die Flügel der Engel sich berühren, sagt er irgendwann mal zu Mose, da will ich dir begegnen. Also das ist einer dieser absoluten Konzentrationspunkte der Gegenwart Gottes. Und an ein paar Stellen in der Bibel wird dieser Deckel von der Bundeslade, wo Gott ist, der Thron der Gnade genannt oder auch Gnadenthron. Warum? Weil es eine Begegnung mit Gottes Gnade ist, wo er in Beziehung zu seinem Volk tritt, wo er in Gemeinschaft mit den Menschen tritt. Und wie schon gesagt, dieses Allerheiligste mit der Bundeslade ist durch einen Vorhang abgetrennt. Und man geht davon aus, dass dieser Vorhang es war, der in dem Moment reißt, wo Jesus stirbt. Für mich zeigt dieses Heiligtum, Stiftshütte und später der Tempel, das Haus Gottes, einerseits Folgendes. Gott ist ein nahbarer Gott, der Gemeinschaft mit uns Menschen sucht. Im zweiten Buch Mose, wo die Bauanleitung dieses Heiligtums drinsteht, da sagt er, sie, die Israeliten, sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Was für eine Ansage. Der große, unendliche Gott sagt, ich wohne unter euch, ganz wörtlich gemeint. Was das konkret heißt, lesen wir ein paar Kapitel weiter. Es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule, also diese Erscheinung Gottes, herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Der Herr redete mit Mose und das Volk war anwesend, war Zeuge. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Oder wörtlich mit seinem Nächsten. Das muss man sich mal reinziehen, was das eigentlich für eine Aussage ist. Ja, Gott höchstpersönlich begibt sich auf eine Ebene, wo ein Gespräch im Vertrauen, in Intimität möglich ist. Ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Finde ich auch deswegen spannend, weil es irgendwie andeutet, dass Gott ja doch irgendwie eine Art von körperlicher Erscheinung haben muss. Aber vor allen Dingen diese Nähe, Gott-Mensch, das finde ich faszinierend. Und das wird in diesem Heiligtum hier möglich. Spannend auch der Deckel dieser Bundeslade mit den Engelsfiguren, wo Gott erscheint, heißt auf Hebräisch Kaporet. Und die Wortwurzel, die da drin steckt, heißt zum einen bedecken. Also ist erstmal ganz schlicht einfach der Deckel von diesem Teil. Aber das Wort, wo Kaporet von herkommt, heißt auch sühnen. Vergeben, versöhnen. Also da merkt ihr schon, das ist ein Ort, wo Gott Gnade schenken möchte, wo er sein Herz öffnen möchte, dass Menschen zu ihm kommen können. Das ist jetzt die eine Seite. Jetzt kommt die andere Seite. Diese Stiftshütte und später auch der Tempel ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe das mal ein bisschen drastisch überschrieben. Todeszone, Heiligtum. Wie komme ich darauf? Gottes Nähe, Begegnung mit Gott, ja, aber wir lesen gleichzeitig auch im Alten Testament immer wieder solche Verse. Rede zu deinem Bruder Aaron, der Hohepriester in diesem Heiligtum ist, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Dieses Allerheiligste mit der Bundeslade durfte an einem einzigen Tag im Jahr betreten werden, der Versöhnungstag, dann auch nur von einer einzigen bestimmten Person, nämlich dem Hohepriester, und das auch nur nach bestimmten aufwendigen Vorbereitungsriten, nur in speziell dafür gefertigter heiliger Kleidung, sonst riskierte er den Tod. Gucken wir mal weiter. Er lege an diesem Versöhnungstag Räucherwerk auf das Feuer des Räucheraltars vor dem Herrn, der stand vor dem Vorhang, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Also der Hohepriester durfte nicht mal sehen, was da ist. Da stand die Bundeslade und die musste eingenebelt sein durch Weihrauch, damit er keinen direkten Blickkontakt hatte, weil er sonst sterben würde. Wird mir schon so ein bisschen mulmig, muss ich gestehen. Es geht noch weiter. Die Israeliten sind ja durch die Wüste 40 Jahre lang von Station zu Station gewandert. Und auch wenn ein neuer Aufbruch wieder ist, gelten strengste Bestimmungen für die Stiftshütte. Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und sie, also die anderen Mitarbeiter, jeden Einzelnen an seine Arbeit, an seine Traglast stellen. Aber sie sollen nicht hineingehen, dass sie auch nur einen Augenblick das Heiligtum sehen und sterben. Ist nicht erst seit dem Bau dieses Heiligtums so, sondern auch vorher schon, als Gott die 10 Gebote gibt, als er dem Volk am Berg Sinai erscheint, heißt es auch da schon, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Galt auch für Tiere übrigens sogar. Bei diesen Ansagen verwundert es nicht, dass wir im Alten Testament immer wieder solche Reaktionen erleben, wenn Menschen Gott begegnen. In Richter 13, die Eltern von Simson haben eine Begegnung mit einem Engel des Herrn, heißt das da, und kurz darauf erfährt man, es ist nicht nur ein Engel, sondern Gott persönlich. Und Simsons Vater sagt, ganz sicher müssen wir sterben, denn wir haben Gott gesehen. Ähnlich bei Jesaja 6, wo der Prophet Jesaja berufen wird, hat eine Vision, wo er im Tempel steht und Gott ist da in seiner Herrlichkeit. Und da sagt er auch, weh mir, ich vergehe. Ich bin ein Mensch von unreinen Lippen, komme aus einem unreinen Volk. Also schon wieder diese massive Todesangst, ja? Und es sind keine leeren Worte, wenn wir mal in 2. Samuel 6 gucken. Da wird die Bundeslade und alles, was dazugehört, von König David nach Jerusalem überführt. Und die wird nicht sachgemäß transportiert auf so einem Wagen, der von Rinder gezogen wird und der droht irgendwie zu kippen. Und dann lesen wir von einem Mann namens Uzza, der meinte, es ist gut, möchte die Bundeslade stützen, damit sie nicht zu Boden stürzt. Und was meint ihr, was passiert? Er stirbt. Warum? Weil er den respektvollen Sicherheitsabstand zur Anwesenheit Gottes nicht eingehalten hat. Vielleicht geht euch das ähnlich, dass es ein bisschen irritierend wirkt, wie oft im Zusammenhang mit Begegnung mit Gott das Wort Sterben vorkommt. Ich finde das... Das macht irgendwie doch so ein Unwohlsein. Das passt irgendwie nicht zueinander, denkt man so. Ich glaube aber, da steckt ein sehr wichtiger Gedanke drin, den wir heute vielleicht so ein bisschen verlernt haben. Wir sprechen von einem Gott, der absolut vollkommen ist, der absolut heilig ist, in dem nichts Böses, nichts Unreines seinen Platz hat. Und wir Menschen sind nicht vollkommen. Wir sind nicht wie Gott. Wir sind nicht so rein und vollkommen und unbeschadet, wie er es ist. Und da gibt es einen fundamentalen Graben zwischen uns und ihm, der Gemeinschaft ja eigentlich unmöglich macht. Wir können nicht in die Nähe Gottes kommen, weil sie den Tod bedeutet. So sagen es diese ganzen Stellen im Alten Testament. Von daher auch nochmal so ein Seitengedanke zu diesem Satz, ich kann so zu Gott kommen, wie ich bin. Das kennen wir aus manchen Lobpreisliedern und das ist, glaube ich, auch ein richtiger Satz, den wir sehr verinnerlicht haben. Ich kann zu Gott kommen, wie ich bin. Das ist dann richtig, wenn wir davon sprechen, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Dass ich ehrlich vor Gott sein kann, dass ich ihm nichts vorspielen muss oder dass ich ihm nichts beweisen muss und dass er mich barmherzig ansieht. In dieser Hinsicht stimmt dieser Satz absolut. Dieser Satz stimmt aber nicht, wenn wir vom Thema Sünde sprechen, vom Thema Unreinheit, vom Thema Unvollkommenheit. Bevor ich in die Gemeinschaft mit Gott, in die Nähe Gottes eintreten kann, muss erst etwas passieren. Denn ich bin, so wie ich von Natur aus bin, als sündiger Mensch, nicht gemeinschaftsfähig mit Gott. Und das haben wir an diesen Stellen im Alten Testament auf sehr drastische Weise gesehen. Ja, danke. Das war jetzt der nicht so schöne Teil der Predigt. Ich möchte gerne langsam eine Kurve hinlegen. Dann kommt der neue Bund, der nicht dem Alten widerspricht, aber er vervollkommnet das, was im Alten Bund schon angedeutet ist. Wir haben gerade gehört, die Israeliten damals konnten nicht in die unmittelbare Gegenwart Gottes einfach so eintreten. Es bleibt irgendwie so eine Mauer der Trennung. Aber gleichzeitig haben wir ja gehört, dieses Heiligtum oder später der Tempel mit diesem Vorhang und so, ist gleichzeitig eben doch ein Vorzeichen dafür, dass Gott uns nahe kommt, dass er nahbar sein möchte, Schritt für Schritt. Und einen großen Schritt vorwärts macht diese Bewegung im Neuen Testament. Eine letzte Stelle noch mal gerade aus dem Alten Testament. In 2. Mose 40, da wird dieses heilige Zelt eingeweiht. Und da heißt es, Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke überschattete es und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das ist nicht der hebräische Originaltext, das ist die Version vom griechischen Alten Testament, der sogenannten Septuaginta. Zur Zeit von Jesus haben viele Leute nicht mehr Hebräisch gesprochen, die außerhalb von Israel lebten. Viele Juden waren griechischsprachig und damit die auch Gottes Wort hatten, hat man eine altgriechische Version übersetzt. Das ist die Septuaginta. Und die übersetzt da, die Wolke, die Gegenwart Gottes überschattete das Zelt. Da steht im Griechischen episkiazos, skia ist der Schatten. Und es gibt eine spannende Stelle im Neuen Testament, wo das noch vorkommt, denn ich glaube nicht ohne Grund. Der Engel antwortete, sprach zu ihr, zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Selbes Wort im Griechischen. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, dein Kind, Sohn Gottes genannt werden. Ich glaube, Lukas zitiert das Wort mit voller Absicht, weil er sagen möchte, in Jesus geschieht etwas, das vergleichbar ist mit damals, als die Herrlichkeit Gottes sich auf dieses Zelt legte. Auch hier ist es wieder so, dass Gottes Gegenwart erscheint, dass sie herabkommt in diese Welt. Aber diesmal auf noch eine ganz andere, viel nahbarere Weise als Mensch. Gottes Herrlichkeit, die Schechina, kommt als Gottes Sohn in diese Welt. Deswegen gibt es in der katholischen Kirche diese Lehre, dass man sagt, Maria ist die neue Bundeslade, weil sie diese Herrlichkeit Gottes in Fülle in sich trägt, aber als der Mensch Jesus Christus. Ja, wie ist es nun? Ihr kennt vielleicht diese Begegnung, wo eine blutflüssige Frau aus einer Menschenmenge an Jesus herantritt. Also sie hat irgendwie sowas wie dauerhaft ihre Tage, seit Jahren. So darf sie nicht in den Tempel, ins Haus Gottes. Es gab bestimmte Dinge, die haben da von dem Betreten des heiligen Bezirks ausgeschlossen. Das hat nichts mit Sünde zu tun, aber bestimmte Dinge hat Gott einfach gesagt, die gehören da nicht hin. Also Kontakt mit toten Menschen oder bestimmte Krankheiten, eben auch bei der Frau der Blutfluss. So, das heißt, diese Frau kann nie in die Gegenwart Gottes gehen. Sie kann nie ins Heiligtum gehen. Jetzt schöpft sie Hoffnung, denn Jesus ist da. Was macht sie? Sie berührt ihn. Das hätte zur Zeit des alttestamentlichen Heiligtums den sicheren Tod bedeutet. Erinnert euch an den Uzza, der die Wundeslade stützen wollte. Erinnert euch an diese ganzen Warnungen Gottes, die da standen. Das ging nicht. Ja, das war einfach eine Grenzverletzung. Aber jetzt passiert etwas Neues. Diese Frau wird nicht von einem himmlischen Blitz getroffen. Es kommt kein Schlag Gottes auf sie herab oder so, weil sie es gewagt hat, die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu berühren, sondern Jesus sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Ja, merkt ihr, da ist ein anderer Zugang da. Da ist eine neue Offenheit da, mit Gott in Kontakt zu treten. In dem Fall ganz wörtlich. Ich komme so langsam zum Thema Karfreitag zurück. Ihr merkt, glaube ich, langsam, worauf ich hinaus möchte, was dieser zerrissene Vorhang für mich bedeutet, was ich dafür diesen Tag heute raushöre. Ich finde, es ist sehr schön zusammengefasst. Wir lesen in Markus 15, habe es eben vorgelesen, Jesus stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Und wenn ihr jetzt diesen Hintergrund, den ich gerade so ein bisschen durcherzählt habe, im Kopf habt, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr ahnen, was für ein bombastischer Satz das eigentlich ist. Dieses Allerheiligste im Tempel oder vorher in der Stiftshütte, dieser Ort, wo niemand hin durfte, außer einmal dem Hohepriester, dieser Sicherheitsbereich, dieses Sperrgebiet, es öffnet sich. Gott öffnet es, weil er uns in Jesus nahe kommt. Warum ist das so? Johannes, 1. Johannes 1, das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, reinigt uns von jeder Sünde. In ihm ist alles aufgehoben, was die Gemeinschaft zwischen Gott und uns unmöglich macht. Und der Zugang wird frei. Paulus setzt noch einen drauf, 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn wir die Bibel so im Zusammenhang lesen, merken wir, dieses Ding mit der Stiftshütte und dem Tempel, das ist nicht falsch. Ja, manche Leute sagen ja, das waren so primitive Vorstellungen im Alten Testament, dass Leute ernsthaft dachten, Gott wohnt in so einem Haus oder so. Ja, hat er. Das waren seine guten Ordnungen. Er hat es so angeordnet, dass Israel ihn so verehren sollte. Aber wir merken, es gibt eine Entwicklung in Gottes Weg mit uns. Es gibt einen Plan, der sich schrittweise weiter entfaltet. Und hier wird klar, jetzt ist es nicht mehr entscheidend, dass Gott in einem gebauten Haus wohnt. Jetzt sind wir das Haus, die Gemeinde Gottes. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Also jetzt ist Gottes Gegenwart eben nicht mehr hinter einem Vorhang unzugänglich für uns drin, sondern Gott nimmt uns als Wohnung, uns als Einzelne, aber auf eine geheimnisvolle Weise auch uns als seine Kirche, als seine Gemeinde. Und deswegen, jetzt fehlt die Stellenangabe, es steht im Hebräerbrief, jetzt kommt wirklich der krasseste Satz eigentlich. Lasst uns also mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron. Ja, da, wo die Bundeslade war, die Stelle, wo die Engelsflügel sich berühren, wo Gott da ist. Lasst uns genau da hingehen, zutreten zum Gottes Gnadenthron, sodass wir nicht sterben, nicht niedergestreckt werden durch Gottes Übermacht, nein, sondern sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können. Danke, Hebräer 4, 16. Also ihr merkt, was für ein krasser Umschwung das eigentlich ist, ja, und was dieser zerrissene Vorhang hier für eine immense Bedeutung hat und wie das uns das Herz Gottes aufschließt und zeigt. Ich finde, es gibt eine schöne Zusammenfassung davon, nämlich in diesem Lied Jesus, meine Hoffnung lebt. Die Verse habe ich rausgelassen, weil das ist heute noch nicht Thema, darum geht es dann übermorgen. Trotzdem. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Zum einen also ist hier von einem Abgrund die Rede, von einem unerreichbaren Gipfel. Also nochmal dieser Gedanke, dass Gott unendlich heilig ist und ich bin's nicht. Das ist schon eine Ernüchterung. Das ist schon eine sehr traurige, eigentlich eine sehr schlimme Ansage. Die Gemeinschaft zwischen Gott und mir ist zerbrochen. Das ist der Naturzustand, in dem ich erstmal bin als Mensch. Daraus folgt meine völlige Verlorenheit. In dem Lied ist die Rede von einem Dunkel, in dem ich festsitze. Ja, ich kann aus dieser Situation nicht aus eigener Kraft raus. Es gibt manche Religionen, die eben sagen, naja, du musst halt eben möglichst viele gute Werke tun, du musst dich eben anstrengen, musst dies und das und alles machen. Dann vielleicht kannst du mit Erlösung, mit Einheit mit Gott oder den Göttern oder wie auch immer rechnen. Aber dauernd geht es darum, okay, ich muss mich da irgendwie rausholen. Die Bibel geht genau den umgekehrten Weg und sagt, Gott sitzt nicht da und sagt, so, ihr da unten, ja, seht mal zu, wie ihr klarkommt, das ist nicht mein Problem. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott, der ein Vaterherz hat, in dem wir alle einen großen Platz haben. Wir sind in sein Herz eingeschlossen und er setzt alle Hebel in Bewegung, dass die Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt wird. Bis zu diesem absolut extremen Ding, dass er selber ein Mensch wird und dass er selber stirbt und für unsere Schuld einsteht. Deswegen die Gnade. Was für eine gute Botschaft, dass es eben nicht auf unsere Taten ankommt. Also wie schlimm wäre das, wenn ich irgendwie mir selbst Gottes Liebe verdienen, sie erkämpfen müsste. Ja, wann hätte ich denn genug gemacht? Es ist unmöglich. Und es ist gut so, denn das schmeißt mich mit aller Konsequenz auf Gottes Gnade. Das allein ist der Weg. Und infolgedessen schenkt er mir neues Leben, er schenkt mir eine neue Identität als sein Kind. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt manche, die sagen, wozu Karfreitag? Warum gehen wir nicht gleich weiter zu Ostersonntag? Wir wissen doch, dass Jesus auferstanden ist. Und ich glaube, die Antwort ist ein bisschen deutlicher geworden, wenn wir uns vor Augen halten, was dieser zerrissene Vorhang im Tempel aussagt. In der Sekunde, wo Jesus stirbt. Es ist, habe ich eben gesagt, ein Konzentrationspunkt der Liebe Gottes, der Gnade Gottes. Von daher, lasst uns, ja, Karfreitag im Lichte von Ostern feiern. Aber lasst uns auch Ostern im Licht von Karfreitag feiern. Lasst uns nicht zu schnell zur Auferstehung vorangehen, sondern lasst uns einen Moment am Kreuz stehen bleiben. Mit Maria, mit Johannes, mit den Frauen, die noch da waren. Und lasst uns staunen über dieses Wunder, was da geschieht. Ja, Karfreitag ist ernst. Karfreitag hat eine sehr schlimme Seite. Und von daher ist ja auch die Art und Weise, wie wir Karfreitag feiern, ist nicht egal. Sondern dass wir eben dann auch einen gewissen Ernst an den Tag legen, völlig berechtigt. Aber lasst es uns tun als einen Akt dieser Anbetung der Liebe Gottes, die bis zum Äußersten gegangen ist, die für uns bis ans Kreuz gegangen ist. Und lasst uns darin erkennen, was für ein großes Herz Gott, der Vater, für uns hat. Deswegen Karfreitag, Fest der Liebe Gottes. Ich möchte gern zum Abschluss mit euch beten. Und ich möchte auszugsweise aus einem Karfreitagsgebet von Ludwig Hofacker beten, dem württembergischen Erweckungspastor. Lasst uns das miteinander beten. Jesus, du gekreuzigter Herr der Herrlichkeit, schon oft habe ich von dir gehört, dass du, des lebendigen Gottes Sohn, für mich, ja auch für mich gestorben seist und mir ewige Vergebung und Seligkeit erworben hast. Aber es ist mir bisher nie ins Herz gedrungen, sondern beim bloßen Hören geblieben. Es ist eine unverdiente Gnade, dass ich in der vorangegangenen Zeit nicht in meinen Sünden gestorben bin, dass ich diesen Karfreitag noch erlebt habe. Aber du hast ihn mich doch auch darum erleben lassen, dass ich mit dir, meinem Heiland, inniger vereinigt werde. So nimm mich denn selbst in die selige Gemeinschaft deiner Liebe auf und wasche mich rein von meinen Sünden. Lass mir diesen Tag einen gesegneten Karfreitag werden, daran dein Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass du auch für meine Sünden dich hingeopfert, mich von aller Schuld und Strafe befreit und zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes geheiligt hast. Dazu hilf mir, Herr Jesus, um deiner Güte willen und vergiss meiner nicht, dass ich deiner nicht vergesse. Amen.